Okay, wir sind im Markus, ne? Markus! Läuft schon? Okay. Markus 15, Vers 16. Okay. Wir sind jetzt in ungefähr den letzten 9 Stunden von Jesus als Mensch. Also weiter geht's. Vers 16. Da führten ihn die Kriegsknechte hinaus in den Hof. Das ist das Prätorium. Und sie riefen die ganze Schar zusammen. Also die 600, die Jesus abgeholt haben, die Soldaten, legten ihm einen Purpurmantel um, flochteten eine Dornenkrone und setzten sie ihm auf. Und sie fingen an, ihn zu grüßen. Sei gegrüßt, König der Juden. Und sie schlugen sein Haupt mit einem Rohr, spuckten ihn an, beugten die Knie, fielen vor ihm nieder und nachdem sie ihn verspottet hatten, da zogen sie ihm den Purpurmantel aus, legten ihm seine eigenen Kleider wieder an und sie führten ihn hinaus, um ihn zu kreuzigen. Jeder, der Passion gesehen hat, der hat die ganzen Bilder und so, ne? Von daher brauche ich jetzt gar nicht so ins Detail gehen, aber vielleicht für die, die es nicht gesehen haben, so diese Dornenkrone, die der König der Juden aufkriegt, ne? Das sind solche Dornen, so Riesenspitzen. So und das ist schon krass, wenn man sich so überlegt, das sind die 600, die Jesus abgeholt haben, die gesehen haben, wie er das Ohr nimmt und wieder anklebt. Ne? So, das sind die, die sehen, dass Jesus freiwillig geht. Das sind die, die, als sie Jesus packen wollten, um ihn festzunehmen, auf einmal alle wie Dominosteine umfallen und vor Jesus liegen. Ne? So, und das sind die, die bestimmt noch Jesus gehört haben, während sie mit ihm gemeinsam hier zum Verhör gegangen sind. Ne? Da hat Jesus bestimmt noch einiges gesagt. So, das sind jetzt die, die sich genauso abgewandt haben wie das Volk, ne? Dass Jesus berührt und geheilt hat, gelehrt hat, gedient hat, so die auf einmal schreien, kreuzige ihn, haben wir letzte Woche gesehen, die sich abwenden und sagen, nee, wir wollen lieber diesen Mörder haben und nicht diesen König der Juden. So, und hier sind jetzt die Soldaten und wissen aus verschiedenen Stellen der Bibel, so dass das einfach demütigend war, was sie gemacht haben. Ne? Ich meine, das ist der Schöpfer, der aus Liebe diesen Weg geht und einen anderen Weg nehmen würde, wenn es ihn gäbe. So, ne? Und sie stehen da und du musst dir das vorstellen. Ich meine, stell dir vor, du wärst der Schöpfer von allem, Himmel und Erde, und alles würde dir gehören. Ne? Also von der Rangfolge her bist du der oben steht nun mal. Ne? Aber du kniest da nieder, geschlagen und missbraucht. Ne? Und wir wissen, dass diese Peitschen, mit denen er gepeitscht wurde, dass da Knochen und Metallteile in neuen Lederriemen drin waren und Glasstücke und so. Und dass oft passiert ist, dass der Betroffene so dolle gepeitscht wurde, dass man das Skelett gesehen hat. Ne? Also der Rücken sah aus wie gehacktes. Ne? So, und das ist Jesus, der da ist. Ne? Dessen Körper geschunden ist, verbeult, der Bart rausgerissen, ne? Ich weiß nicht, wie doll weh das tun muss, aber ich denke, es ist nicht angenehm, ne? Und hier ist er jetzt in seinem ganzen Wunden, du kannst nicht mehr erkennen, welcher Mensch das ist eigentlich, der da sitzt und er guckt hoch und er sieht seine Peiniger und die machen sich lustig über ihn. Er hat diese fetten Dornen auf dem Kopf und die nehmen Stock und Schlangen immer drauf, dass die Dornen reingehen und zerbrechen, ne, an seinem Schädel. So, und das müssen Schmerzen sein und da ist er nur und guckt hoch und sieht ein männliches Glied, das gerade auf ihn uriniert. Und ein Lachen dazu. Ne? Er sieht seine Schöpfung, die auf ihn spuckt. Ne? Seine Schöpfung, die sich lächerlich macht und lustig macht, so wie ein Kindergarten. Ne? Hey, guck mal, der König der Juden und so. Ne? Und Jesus bleibt da ganz cool. Ne? Warum? Weil Jesus ein anderes Ego hat. Ne? Als wir es haben. Ne? Für uns ist wichtig, dass wir sauber sind und ordentlich, dass wir gut ankommen, ne? Dass wir was zum Zeigen haben. Gucke hier, ist mein mein Auto und gucke hier meine Frau und gucke hier meine Kinder und hier mein Job und hier mein Gehalt und hier das und dies und wir sind dann stolz drauf, ne? Für das, was wir uns selbst erarbeiten und auch stell dir vor, da ist jemand, der das alles bespuckt und alles nimmt und alles beschädigt. Ne? Von unserem Ego her wollen wir das beschützen uns selbst. Ne? So ein, aber Jesus, er hat ein anderes Selbstbewusstsein als wir Menschen. Er ist auf andere Art egoistisch, auf einer sehr positiven Art, nämlich er sitzt da und er sieht, alles, was er tut, tut er für die Zukunft so. Und alles, was er macht und jede Entscheidung, die er trifft und jedes Wort, das er sagt, hat ein bestimmtes Ziel. Nicht um sich höher zu machen oder sich zu beschützen oder sich zu präsentieren als der, der er ist. Und Jesus hätte recht, sich zu präsentieren als der, der er ist. Sondern alles, was er tut, ist dafür da, einen Nutzen zu haben, der allen gut tut. Und er sitzt da und er guckt seine Schöpfung an, wie sie sich lächerlich macht, aber Jesus sitzt da und weiß halt, warum er da durch muss. Ne? Hey, sei froh, dass Gott nicht so selbstsüchtig ist wie wir. Weil dann hätte er uns schon lange zerquetscht. Jesus ist hier und er wird echt geschlagen und gefoltert, aber oh, du siehst ihn hier nicht schreien oder nicht. Du siehst ihn immer, wenn er geschlagen wird oder so oder beleidigt und so, du siehst ihn nie verletzt. Ne? Dieser Weg zum Kreuz ist schrecklich und das, was er gespürt hat, das würde jeder Mensch spüren. Ich glaube nicht, dass Gott seine Schmerzgrenze runtergefahren hat oder so. Ne? Aber das, was er nicht möchte, ist getrennt zu sein vom Vater und Sünde zu tragen. Ne? Von daher lässt er das mit sich machen und les mal weiter. Und sie zwangen einen Vorübergehenden, der vom Feld kam, Simon von Kyrene, den Vater von Alexander und Rufus, ihm das Kreuz zu tragen. Ne? Haben wir schon alles mehrmals durchgenommen, aber wenigstens ein bisschen ansprechen würde ich es nochmal. Damals war es so, bevor du gekreuzigt wurdest, wurdest du misshandelt mit dieser Peitsche, um schwach zu werden, um Blut zu verlieren, damit du nicht mehr so lange lebst am Kreuz. Ne? Weil manche haben da tagelang verharrt am Kreuz, bevor sie dann endlich gestorben sind. Ne? Und das Kreuz an sich ist eigentlich die schlimmste Todesstrafe, die man sich ausgedacht hat bis jetzt, so weil diese Nägel in Hand und in Fußgelenken, ne? Du hast ein Brett, da stehst du drauf, dann hast du diese Nägel und du rotierst die ganze Zeit um diese Nägel, weil du sackst runter und dann hast du keinen Platz mehr zum Atmen und du kriegst keine Luft mehr. Und um Luft zu kriegen, um zu atmen, musst du dich wieder aufstellen, ne, und alles bewegt sich. Wer schon mal einen Splitter oder irgendwie ein Messer irgendwie im Körper hatte, wenn du das bewegst, nur ein bisschen, es tut weh. Ne? Das sind unvorstellbare Schmerzen und von daher, dieser Tod war einfach nur pervers. Und nachdem man geschlagen wurde und geschwächt, so musste man sein eigenes Kreuz nehmen, diesen Stamm, diesen Baumstamm, an dem man genagelt wurde. Und 50 Kilo, habe ich gelesen, sollte der ungefähr schwer gewesen sein. Und musste den halt zu dem Längsstab halt führen, wo der Stamm dann befestigt wurde. Ne? Und Jesus musste ein Stück laufen damit. Und Jesus war so geschwächt, dass er es nicht mehr tragen konnte. Ne? Also war es gang und gäbe damals, dass die Römer einfach jemanden aus dem Volk genommen haben und gesagt haben, du, trag das Ding. Das ist auch das, was Jesus gesagt hat, so, wenn dich jemand bittet, eine Meile zu gehen, dann geh zwei. Ne? Der Römer durfte damals jemanden dazu verpflichten, eine Meile zu laufen. Ob du wolltest oder nicht. Ne? Weißt du, Jesus hat gesagt, geh zwei, hast Zeit noch zum Quatschen über mich. Ne? Und so war es auch bei dem hier, bei dem Simon. Kyrene, es ist habe ich nachgeguckt, in Nordafrika. Also es ist kein Jude, ne? Aber er kommt, um anzubeten, um zu opfern, um Passa beizuwohnen. Ne? War dann bestimmt auch schwarz. Und das ist doch toll, oder? Da kommt jemand so von der Ferne angereist und will dieses Passa feiern, weil er an diesen Schöpfer glaubt, so den Gott Israels, und steht denn da und ist auf seinem Weg so und sieht dann den Tumult, geht vielleicht hin, neugierig, wie er ist, und guckt mal so, was ist denn da los, so, warum stehen die ganzen Leute da, ne? So, was sind das für Schreie, so, und dann wirst du da angequatscht, so von so einem Römer, und sagt, hey, komm her, nimm das Kreuz, so, trag das dahin für Jesus, ne? Der hatte bestimmt keine Lust drauf, Der Simon, der sagt bestimmt Scheiße. Ich bin hier gekommen, ich möchte mein Lamm schlachten, ich möchte feiern. So und jetzt muss ich da das Kreuz tragen. Das war so, Jesus, sein Rücken war so offen, so voller Blut, so, und das Kreuz war auch voller Blut. Und wenn er diesen Balken angefasst hat, hatte er Jesus Blut an seinem Körper und an seinen Kleidung. Hieß, er war unrein und durfte nicht mehr im Pass beiwohnen. Ne? Also, dumm gelaufen. Aber das Krasse ist, was Gott hier macht, ist was Wunderschönes. So, nämlich, der Simon, der läuft neben Jesus her, trägt das Kreuz und sieht Jesus. Jesus hat bestimmt mit ihm geredet. So, er hat ihn bestimmt beobachtet. Er stand dann vom Kreuz, vom wirklichen Passahlamm, und hat beobachtet, wie es geschlachtet wird, auch für ihn. Wie Jesus sagt, Vater, vergib ihnen ihre Schuld. Die wissen nicht, was sie tun. Oder wo Jesus sagt, es ist vollbracht. Auf einmal kommt diese Dunkelheit und dieses Erdbeben und der Vorhang im Tempel zerreißt. Weißt du, er stand die ganze Zeit da, sieht Jesus an, sieht das Schild, das vor ihm hergetragen wird, König der Juden, und kommt zum Glauben. Weil wir wissen aus Römer 16, Vers 13, hier, da sagt Paulus und grüßt den Rufus an die Gemeinde in Rom. Ne? Und seine Mutter ist zu meiner Mutter geworden. Ne? Das ist so cool, der Simon kommt dort zum Glauben, nicht indem er ein Lamm bringt und bei den Priestern für sich schlachten lässt, sondern indem er dem wahren Lamm, den einzigen Lamm, wirklich so nahe kommt und ihn begleitet und seine Hände mit an diesem Balken sind, seine Hände mit auf Jesus sind. Ne? Das sind der Erste, der zum Glauben kommt, unter anderem. Ne? Lass uns weiterlesen. Und ich finde es so krass, einfach nur nochmal zu sehen, ne, dieses Kreuz, das er tragen soll, das ist eigentlich gar nicht Jesus sein Kreuz, sondern das war für Barabbas bestimmt. Ne? Wir sind dieser Barabbas, der freigelassen wurde, damit Jesus an unsere Stelle stirbt, für unsere Schuld. Ne? Das ist eigentlich unser Kreuz. Vers 25. Und sie brachten ihn auf den Platz Golgatha, das heißt übersetzt Schädelstätte. Ne? Calvary Chapel ist Englisch von Golgatha, also das ist jetzt nicht unsere Räume. Vers 22. Und sie gaben ihm Myrrhenwein zu trinken, aber er nahm ihn nicht. Myrrhe ist eine psychoaktive Pflanze, beruhigt, gibt dich einen bestimmten Rausch, ne, absinthmäßig. Wenn du so willst, ein biologisches Schmerzmittel. Aber Jesus sagt, nein, ich muss das ertragen. Ich werde das hier nicht bewusstlos erleben. Oder und nachdem sie ihn gekreuzigt hatten, teilten sie seine Kleider, warfen das Los darüber, was jeder bekommen sollte. Ne? Haben wir in Psalm 22, wenn du siehst, steht das auch so. Und sie werfen das Los über meine Kleider. Ne? Es war aber die dritte Stunde, als sie ihn kreuzigten, und die Inschrift, die seine Schuld anzeigte, war darüber geschrieben: Der König der Juden. Es war immer so, die Schuld wurde immer gleich an einem Schild mit ans Kreuz genagelt, damit jeder wusste, warum der Typ da hängt. Ne? Ich habe gehört, aber das halt alles nur die Anfangsbuchstaben waren. Ne? Und dann stand im Endeffekt Jahwe dort. Und die Pharisäer und die Obersten haben sich aufgeregt, deswegen, die wollten nicht, dass da Gott steht. Ne? Aber jeder, der vorbeiging und auf ihn geguckt hat, da stand Jahwe. So, der Name für Gott in der Bibel. Ne? Ja, Gott macht, was er will und lacht. Lass uns noch weiterlesen. Und die Inschrift hat man, Vers 27. Und mit ihm kreuzigten sie zwei Räuber, einen zu seiner Rechten, einen zu seiner Linken. Und da wurde die Schrift erfüllt, die spricht, und er ist unter die Gesetzlosen gerechnet worden. Ja. Wissen wir auch aus anderen Evangelien, deswegen spreche ich es nur kurz an. Auch da wieder dieses Bild für die Menschheit. Ne? Da ist einmal Jesus in der Mitte, und dann links einer und rechts einer, beide schuldig. Ne? Und wir wissen, wie es ausgeht. Der eine sagt, Jesus, was bist du denn für ein Typ, Sohn? Brauch dich nicht. Und der andere sagt, hey, lass ihn in Ruhe, der ist unschuldig hier. Das ist Jesus. Und Jesus sagt zu ihm, heute wirst du mit mir in den Himmel eingehen, ne? So ins Paradies kommen. Weißt du, die zwei Möglichkeiten, die der Mensch hat. Aber lass uns weiterlesen. Und Da wurde die Schrift erfüllt, die spricht, und er ist unter die Gesetzlosen gerechnet worden. Und die Vorübergehenden lästerten ihn, schüttelten den Kopf, sprachen, ha, der du den Tempel zerstörst und in 3 Tagen aufbaust, ha? Ja, rette dich doch selbst und steig doch vom Kreuz herab. Gleicherweise spotteten aber auch die obersten Priester untereinander, samt den Schriftgelehrten, sprachen, andere hat er gerettet, sich selbst kann er wohl nicht retten. Der Christus, der König von Israel, steigt nun vom Kreuz herab, damit wir sehen und glauben. Auch die, welche mit ihm gekreuzigt wurden, schmähten ihn. Da ist er nun, hängt am Kreuz, auf der Schlachtbank so, ne, und alle lachen, alle spotten. Das sind nur wenige Leute, die ihn angucken und wissen und glauben, wer er ist. Die ihn lieben und bei ihm sind, so, und die ihm zusprechen, ne, so wie Maria oder Maria Magdalena oder Johannes oder Simon, der bestimmt auch noch dasteht und wartet, bis alles vorbei ist, weil zum Pastor darf er eh nicht mehr, aber da ist Jesus und er wird nur gelästert und nur verlacht, so wie es heute ist, ne. Aber er zieht's durch. Lass uns noch weiterlesen, Vers 33. Als aber die 6. Stunde anbrach, das ist 12 Uhr mittags, kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur 9. Stunde. Und um die 9. Stunde rief Jesus mit lauter Stimme und sprach, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Und etliche, das heißt übersetzt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und etliche der Umstehenden, die dies hörten, sprachen, sieh, er ruft den Elia. Einer aber lief und füllte einen Schwamm mit Essig, steckte ihn auf ein Rohr, gab ihn zu trinken und sprach, halt, lasst uns erst mal sehen, ob Elia kommt, um ihn herabzunehmen. Ne? In der 6. Stunde, das war Yom Kippur an dem Tag, ne, der Versöhnungstag, so, wo alle Juden gefeiert haben, so, dass sie wieder versöhnt sind mit dem Schöpfer durch das Passahlamm. Ne? Das ist schön, weil Jesus sitzt da und er erträgt und er trägt und er tut sein Mund nicht auf, außer 7 Mal. Und die 7 Mal, wo er was sagt, sind die 7 Worte am Kreuz. Ne? Habe ich nochmal rausgesucht. Einmal zuerst, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ne? Das ist halt Gottes Perspektive auf unsere Sünde. Ne? Ich meine, du oder ich oder wir alle so, wir gehen durch unseren Tag und wir denken oft nur an uns. Vergessen, dass wir erkauft sind, vergessen, dass wir heilig sein sollten, vergessen vielleicht, worum es wirklich geht, so, und denken nur dran, wie wir mehr und mehr haben können, so, aber da ist halt Jesus, ne, und er, Gott sieht ganz anders uns an, als wir uns ansehen. Er sieht uns an und sagt so, ich vergeb euch, weil ihr wisst nicht, was ihr macht. Ihr seid einfach zu blind, zu hartherzig. Das sehen wir in Jesaja so schön, wo die Menschen bewusst gegen Gott sündigen und er sagt, jetzt, ihr dreht einfach nicht um zu mir, also mach ich jetzt. Ich werde euch jetzt retten, weil ihr schafft's nicht. Ne? Und das muss uns klar sein, wie Gott uns ansieht und was dieses Kreuz bedeutet, weil Gott mich nicht mehr liebt oder mich mehr akzeptiert oder ich Gott, wenn ich 1 Stunde bete statt 1 Minute. Oder meine Andacht gemacht habe oder meine Andacht vergessen habe oder 1 Stunde Andacht gemacht habe. Das zählt nicht mehr. Das ist unwichtig in Gottes Augen. Das macht mich nicht zu einem besseren Christen. Genauso, ob ich gedient habe oder ob ich gegeben habe, ob ich verzichtet habe. Ne? Gott sieht mich nicht anders an, ob ich nur 3 Stunden lang predige und mich verleugne oder ob ich mich weigere zu predigen. Gott sieht mich gleich an. Ich darf einfach zu ihm kommen und sagen, Papa, ob ich gerade würdig war oder nicht, ist nicht mehr wichtig. Weil ich bin würdig gemacht für alle Ewigkeit, dank Jesus Christus. Das muss uns klar sein. Also wir können nichts mehr hinzufügen, um Gott näher zu sein. Aber ich möchte gern Zeit mit ihm verbringen, weil ich ihn liebe. Ich möchte gern das Wort studieren, weil mich das satt macht, mir das was bringt. Ich meinen Schöpfer kennenlernen und wissen will, wie er denkt über diese Sachen und Dinge. Ne? Ich möchte dienen, weil ich so viel bekomme. Wohin damit? Ich muss ihm dienen. Ich kann gar nicht anders. Ne? Ich möchte heilig leben und wachsen, einfach weil ich weiß, wo das Leben endet, so wenn man ohne Gott ist. So ein, ich weiß, wie sich's wirklich anfühlt, so ein, wenn man sich entscheidet, Gottes Wege zu gehen, seinen Willen zu tun. Da ist Heilung drin, für meine Seele, ne? Das ist das wahre Heil, das erbringt so ein, diese Rundumerneuerung in unserem Herzen, ne? Ich möchte frei werden, weil ich mein Leben lang gebunden und gedrückt war von all diesen Dingen, wo ich dachte, das brauche ich und das ist wichtig, ne? Und dann komme ich zu Jesus und ich merke, das war genau das, was mich immer kaputt gemacht hat und abgehalten hat, glücklich zu sein, ne? Ich möchte seine Stimme hören. Also lebe ich nicht in Sünde, sondern wehre mich dagegen. So. Aber egal, wie mein Herz eingestellt ist, und da brauche ich Gnade auch für meine Brüder und Schwestern, die nicht nach Jesus wandeln, ne? Weil ich darf sie nicht richten. Ich kann sie nicht richten und zum Tode verurteilen, nur weil sie weltlich sind und das Einzige, was sie besitzen, ist, Jesus Christus für meine Sünden gestorben. Ich bin von neuem geboren, na klar. Das entscheidet Gott alles so, aber das muss uns klar sein, so ein, wie leicht es ist, jederzeit zu Gott zu kommen. Und wenn ich falle, ich kann gleich aufstehen. Ich muss mich nicht selbst noch irgendeine Bußpredigt mir selber ausdenken oder so, oder ein Bußding mir irgendwie entwickeln, wo ich mich selbst geißle auf irgendeine Art und Weise, um mir selbst wirklich zu gefallen, so dass ich Gott gefalle. Das ist Quatsch, ne? Jesus hängt hier am Kreuz für ein Ziel, so ein, für ein Ziel, dass wir endlich wieder im Garten Eden sind, geistlich zumindest. Wir sind akzeptierte und angenommene Menschen Gottes. Auch wenn wir nicht perfekt sind oder Sünder oder nicht die Heiligen, die wir gern sein möchten, sagen wir mal, der Heiligste von uns, den guckt Gott genauso an, mit dem gleichen Blick, mit den gleichen Gedanken, so wie der Unheiligste, der unter uns vielleicht ist. So. Das muss uns zu denken geben. Ne? Ich danke dir, Jesus. Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun, aber ich weiß es. Das Zweite, was er gesagt hat, war, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Ja. Ohne christliche Rituale, ohne Taufe, ohne große Gebete oder tolle Predigten oder sonst was. So ein, ne, der Typ war ein Sünder und der kommt zu Jesus und sagt, du bist das Lamm und er ist errettet und sitzt mit genauso viel oben wie wir dann. Ne. Siehe, dein Sohn ist das Dritte, was er gesagt hat. Siehe deine Mutter. Ne. Da ist Maria und da ist Johannes. Ne, und Jesus sagt, ja, das ist jetzt nicht mehr meine Mutter. Die hat mich physisch auf die Welt gebracht, aber das war ihre Aufgabe und fertig. Aber sie wird nicht ewig meine Mutter sein, ne? So wie das katholische Kirche vielleicht sagt. Sondern Jesus sitzt am Kreuz und er sieht Johannes da und der war noch recht jung. Und er sieht Maria und Jesus wusste, wenn sein Vater ist schon tot und wenn er auch weg ist, so, dann muss Maria sich selbst versorgen und in der Zeit war das ziemlich problematisch. Also sagt Jesus, Johannes, das ist jetzt deine Mama, du sorgst für die, bis sie stirbt. Nimmst du mit nach Hause. So. Und Maria, das ist jetzt dein Sohn, also tu deine mütterlichen Pflichten. Vers 4. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Vers 4. So, das vierte Wort Jesu am Kreuz. Nicht mal Papa oder Vater, sondern in dem Moment wurden Jesus all die Sünden auferlegt, so, die wir tragen müssen. Das sind doch die Sünden von all den Leuten, die wir vielleicht verachten oder hassen, denen wir nie eine Chance geben würden oder eingestehen würden, dass die noch ein Recht auf den Himmel hätten, ohne Chance für Gnade, ne? So wie Hitler oder was weiß ich denn, so wäre. So, aber Jesus ist da und er trägt von jedem Menschen die Sünde, ne? Jesus Christus, der Schöpfer selber, ist zum Sünder geworden. So wie das Passahlamm zur Sünde wurde, für denjenigen, der es geopfert hat. So. Das ist krass, weil das Schlimmste jetzt eingetroffen ist, nämlich die Trennung zwischen Jesus und dem Vater. Da ist keine Verbindung mehr da, weil die Sünde halt da drin ist. So wie wir, bevor wir zu Jesus kamen. Jesus kann dem Vater nicht mehr hören. In dem Moment. So, und Jesus ist gefallen. So. Er ist zum Fluch geworden. Und ich meine, für uns ist das vielleicht, hört sich das nicht so schlimm an, aber für Jesus war das das Schlimmste und ich weiß nicht, was er ertragen musste und wie es für ihn war, die Sünden aller Menschen zusammen. Ich bin ja schon gedrückt von meiner Sünde. Aber er, der dem Vater so nah war und mit dem Vater eins war, war auf einmal unter dem Zorn des Vaters. Ja. So wie Gott zornig ist über jeden Menschen, der für den noch nicht bezahlt ist, der Jesus abgelehnt hat. Kannst du dir das vorstellen, dass der Vater zornig auf seinen Sohn guckt? So ein Zorngericht schicken muss. So ein. Das sind. Ich danke dir, Jesus. Das fünfte, was er gesagt hat, war, mich dürstet. So, warum? Weil er hat ja schon mal gesagt, so, trinkt aus dem Wasser, das ich abgebe, dann müsst ihr nicht mehr durst, dann seid ihr nicht mehr durstig. Ne? Hier geht es nicht um physischen Durst, sondern um diesen geistlichen, den er angesprochen hat. So, er ist getrennt vom Heiligen Geist. Ne? In dem Moment. Allein, so und verlassen. Das Einzige, was er hat am Kreuz als Sünder, ist sein Glaube. Da ist keine Praxis mehr, weil er ist dieser gefallene Mensch, der da hängt und einfach nur weiß, der Schöpfer ist da und es wird gut gehen. So, mich dürstet. So. Das Sechste, was er gesagt hat, ist, es ist vollbracht. Jesus hängt da und er weiß genau, ich hänge hier nicht ohne Grund. So. Sondern es muss alles erfüllt werden, was im Alten Testament steht und prophezeit wurde für mich. So. Und am Kreuz wurde es dann verendet, so, und mit dem Wort fertig. Vater, ich hab's geschafft. So, es ist vollbracht. Und in dem Moment, so, wo er sagt, es ist vollbracht, so, in dem Moment hat er den Tod überwunden schon. So, weil, dass er aufersteht, ist klar, so, weil größere Liebe hat niemand, als dass er sein Leben gibt für seine Feinde. Und Jesus ist für alle seine Feinde gestorben. So, größere Liebe hat niemand und die Liebe erfüllt das Gesetz. Somit ist der Fluch gebrochen. Und das siebte Wort, das letzte Wort, das er sagt, so am Kreuz, ist: Vater, in deine Hände gebe ich dir meinen Geist. Jesus entscheidet, jetzt sterbe ich. Jesus hat keine Angst vor dem Tod, sondern Jesus sagt: Herr, es ist soweit, es ist vollbracht, ich muss hier nicht mehr hängen, gibt keinen Grund mehr dafür. So, ich kann jetzt ins Totenreich gehen und Freiheit predigen und den Sieg über den Tod. So, ja. Ich übergebe dir meinen Geist und tschüss. Er stirbt. Ja. Weiß jemand, wo wir hängen geblieben sind vorhin? Sechste Stunde. Waren wir schon so weit, ja?
Ja.
Jesus aber stieß einen lauten Schrei aus und verschied. Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Und der Vorhang im Tempel riss und von oben bis unten entzwei. Als aber der Hauptmann, der ihm gegenüberstand, sah, dass er so schrie und verschied, sprach er: Wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn. Jesus hängt da am Kreuz und von der sechsten Stunde an, wo er da hängt, ist es auf einmal dunkel, eine Sonnenfinsternis. Und damals hast du dann nur überall Fackeln gesehen, ne? Ein gruseliges Bild, so. Du musst es vorstellen, es ist Mittag hier, ne? Um 12, da wo die Sonne am höchsten steht und es ist schwarz. Was sind bis zur neunten Stunde, wo er dann sagt: Vater, hast du gesagt, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Und bumm, schläft er ein und ist tot. Und der Hauptmann steht da, so, und so, ne? Und sagt: Hat er gerade gesagt, und es passiert, das war Gottes Sohn. Ne? Was sind dann diese, was stand hier? Achso, dann noch dieser Vorhang, der im Tempel zur gleichen Zeit reißt. Ne? Damals gab es keine Autos, es war alles ruhig in dem Moment. Ne? Und dann zerreißt da ist dieses Erdbeben da, wissen wir aus Johannes, und die Erde wird zerschüttet, aufgewühlt, so, und der Boden kriegt einen Riss und dieser Tempel zerreißt in der Mitte und dieser Vorhang im Tempel zum Allerheiligsten, wo nur der Hohepriester einmal im Jahr rein durfte. Ne? So, was so heilig war, dass wenn du die Bundeslade angeguckt hast, du starbst oder berührt hast nur. So, ne? Der Ort, wo Gott wohnt. So, dieses Herz, ne? Vom Tempel. So, und dieser Vorhang war zwei. Irgendwann habe ich sie mal aufgeschrieben. War 6 Tonnen schwer. Ja. war 20 Meter breit, 10 Meter hoch und 10 bis 25 Zentimeter dick. Da war Metall und Gold drin eingewoben in diesen Teppich. Ne? Hat Josephus gesagt, so dieser Geschichtsschreiber damals, der da gelebt hat, so in 300, oh nee, das steht sogar woanders, in diesem, ach ist egal, aber 300 Priester haben die gebraucht, ne, um diesen Vorhang aufzuhängen. So, und der zerreißt einfach. Ich weiß nicht, wie lange man braucht mit einer Flex, aber selbst da brauchst du echt ewig. Ich meine, überleg mal, 10 bis 25 Zentimeter, Und selbst wenn das dann durch Flex ist einfach heftig so. Jedenfalls kannst du dir die Gesichter der Priester vorstellen und die Gesichter von den Menschen, die draußen stehen und ins Allerheiligste gucken können. Das hat es noch nie gegeben und die stehen da und boah. Ne, Jesus übergibt seinen Geist und diese Vorhang reißt und Gott sagt damit, so dieser Tempel ist damit abgerissen. Das war's. Die Bundeslade ist wertlos jetzt. Das Allerheiligste ist nicht mehr heilig. Dieser Tempel ist jetzt eine Ruine geworden, weil ich bin ausgezogen. Da wohnt niemand mehr drin, außer die Menschen. Jesus selber hat diesen Tempel nach 3 Tagen aufgebaut, ja. Nach seiner Auferstehung, nach 3 Tagen, sind wir die Gläubigen dieser Tempel geworden, sagt Paulus. Und dieses Herz, wo die Bundeslade drin ist, ist unser Herz. Das Allerheiligste. Da, wo der Geist Gottes ruht und wohnt, ne? Jetzt sind wir dieser lebendige Tempel, der durch die Welt geht. Wo Gott lebendig drinnen ist und redet. Da, wo angebetet wird. Da, wo der Lobpreis ist in unserem Leben. Aber der Tempel dort war, es war vorbei. Aber was haben die Priester gemacht? Sie haben einfach wieder zugetackert. Und haben ihr Ritual weiter fortgeführt. Ohne Gott. So traurig, oder? Davor habe ich Angst, dass irgendwie der Geist mal geht, weil ich zu hart bin und mein Ding durchziehe und ich gar nicht merke, dass der Heilige Geist gar nicht mehr in meinem Leben ist. Dass ich einfach weiter ein guter Christ bin, ne? Und christliche Dinge tue, christliche Dinge sag, christliche Dinge denk, ne? Abends bete oder tagsüber mal, wenn ich Hilfe brauche, aber überhaupt nicht mitbekomme, dass ich ohne Gott bin, gottlos. Danke, Jesus. Wir können echt danken. Wir müssen nicht mehr nach Jerusalem reisen, um Gott zu begegnen. Sondern wir sind Gott so nah, jederzeit, egal in welchem Ort wir sind. Die Menschen waren voller Panik da. Wir wissen aus Johannes, die Toten sind auferstanden dann. Toten sind aus ihrem Grab, tote Heilige, sind aus ihren Gräbern aufgestanden und durch die Gegend marschiert und haben gepredigt. Weißt du, die Menschen konnten einfach nur noch auf ihre Knie fallen und sagen, du bist der, der du bist. So wie dieser Hauptmann hier, der gegenüber steht. War so schade, dass die religiösen Führer, dass denen das total egal war. Ganz bewusst Jesus ablehnen, weil er nicht das ist, was sie gehofft hatten. Genauso wird Jesus auch uns zerbrechen und uns zerstören, wenn wir versuchen, unsere eigene Religion zu schnitzen im Namen Gottes. So, wenn wir unseren eigenen Gottesdienst bauen und denken, ja, das wird schon passen. Jesus hat ein Gesicht und entweder liebt man es oder man hasst es. Entweder ist man der Sohn Gottes oder der Sohn des Teufels. Es gibt keinen dazwischen. Wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn. Es sahen aber auch Frauen von ferne zu. Unter ihnen war auch Maria Magdalena und Maria, die Mutter des jüngeren Jakobus und des Joses, sowie Salome, die ihm auch, als er in Galiläa war, nachgefolgt waren und ihm gedient hatten, und viele andere, die mit ihm nach Jerusalem hinaufgezogen waren. Standen davon ferne, einige von denen, die mit Jesus waren. Und ich finde es so krass, weil die Frauen sind echt die mutigsten. Ne? Die Frauen stehen da und opfern sich selbst. Ich weiß auch nicht, warum, aber ich meine, ich glaube, die Männer haben einen festeren Glaube, mehr Vertrauen. Ne? Vielleicht sind sie auch einfach zu doof, dass sie naiver sind von Natur her. So kann auch sein, oder es ist zu anstrengend nachzudenken, sich Gedanken zu machen über Dinge. Aber, ne, aber Frauen sind auf jeden Fall das stärkere Geschlecht, was von der inneren Kraft her. Ne? Das sind die, die mutig sind und dastehen und Jesus ihm lobpreisen, da weiterbleiben und und mit ihm die letzten Stunden gehen. Ja. Die Männer, die sind alle weggerannt, so aus so ein paar. Ne? So. Und lassen Sie nur noch die letzten Verse bis 16 lesen, dann haben wir es hinter uns. Und als es schon Abend geworden war, es war nämlich Rüsttag, das ist der Tag vor dem Sabbat, da kam der Josef von Arimathia, ein angesehener Ratsherr, der selbst auch auf das Reich Gottes wartete. Und der wagte es, ging zu Pilatus hinein und er bat um den Leib Jesu. Krasser Mann, auch ein jünger Jesu, aber Josef war Mitglied im Hohen Rat. Der war dabei, als sie ihn verhört haben. Der war dabei, als sie Pläne geschmiedet haben, auch mit Judas, so, wie sie ihn verraten können und umbringen. So. Ja. Einer von diesen 71 oder 77 wichtigsten Menschen dort in Israel. So, in den Hohen Rat kam nicht jeder rein. Ne? Aber er ist da und er fasste den Mut, steht hier, dass er und ging zu Pilatus und sagte: Ich möchte den Leichnam abholen von Jesus. Darf ich den abhängen? Ja. Krass, das hätte auch für ihn den Tod sein können. Ne? Oder den Rauschmiss aus dem Hohen Rat. War es vielleicht auch, weiß ich nicht. Vers 44. Pilatus aber wunderte sich, dass er schon gestorben sein sollte. Und er ließ den Hauptmann herbeirufen und fragte ihn, ob er schon lange gestorben sei. Und als er es von dem Hauptmann erfahren hatte, überließ er dem Josef den Leib. Wie, der ist schon tot. Normalerweise hing man da mehrere Stunden, also viele Stunden, mehrere Tage. Ne? Aber Jesus ging nach 6 Stunden. Das war ungewöhnlich. Ne? Ich dachte, wie, der ist schon tot? Und der Hauptmann erzählt ihm, ja, und Jesus hat gesagt, okay, hier ist mein Geist und starb dann noch. Das war Gott, krass. So, ne? Und Vers 45 hat man, Vers 46, da kaufte dieser Leinwand und nahm ihn herab, wickelte ihn in die Leinwand, legte ihn in ein Grab, das in einem Felsen gehauen war, und er wälzte einen Stein vor dem Eingang des Grabes. Das ist sein Grab, steht im Evangelium, an anderer Stelle. Und so ein Grab damals war echt teuer und er hatte ein Luxusgrab, ne, mit so einem 2 Tonnen runden Stein, ne, den man dann vor die Öffnung rollte. So, das sind ein Grab, wo noch nie jemand lag, ne, was nur für ihn war, und er opfert das Jesus. So, Maria Magdalena aber und Maria, die Mutter des Josef, sahen, wo er hingelegt wurde. Und in Matthäus steht noch, dass die Hohepriester kamen und gesagt haben: Ja, aber die kommen bestimmt nachts und nehmen Jesus aus dem Grab raus, so dass sie sagen können: Ja, guck mal, in 3 Tagen, er ist auferstanden, er ist auferstanden. So, ne? Also fragen sie Pilatus, ob er noch eine Wache hinschickt, um den Stein zu beschützen. Zu bewachen, und das macht er, 50 Soldaten sendet er aus, die vor diesem Stein dann stehen und bewachen, dass niemand Jesus klaut würde. Ne? So. Da es schon so spät ist und wir zu spät angefangen haben, reicht doch erstmal. Es war heute eher eine Erinnerung, so einfach an das, was Jesus getan hatte, aber an den Weg, den er gehen musste, so den Weg, den er gehen wollte. So, und ja, ich danke dir, dass du den Weg bis zum Ende durchgehalten hast. Ich danke dir für die letzten Worte, die so voller Liebe sind, dort am Kreuz. Dass du dich da komplett offenbarst und ja, du warst da nackig, die haben den Schlüpfer verlost und du warst gedemütigt und geschlagen und so voller Schmerzen, so verbeult, so ohne Ansehen. Und alle haben gelacht und jeder hat sich lustig gemacht über dich. Ich verstehe das nicht, ja, dass du da so ruhig bleiben kannst, aber ich danke dir dafür, dass du nicht diese Legion von Engeln geholt hast, so die einfach alles niedermetzeln. Ja, du hast es durchgezogen bis zum Schluss. Du hast das Schlimmste getragen, was für dich möglich ist, ja, getrennt zu sein von deinem Vater und von deiner Heiligkeit. Ja, du hast wahre Liebe bewiesen und tust es jetzt immer noch. Ich bin so froh, dass du nicht tot bist, sondern lebendig. Ja, dass du standgehalten hast. Ja, und ich fange so schnell und so oft an zu heulen wegen so Kleinigkeiten. Ja, bin so schnell unzufrieden, weil ich auf irgendwas Kleines verzichten muss, mal eine Stunde für mich oder irgendwas anderes, wo ich unzufrieden wäre. Ja, da waren so viele Stimmen, alle so laut, alle so viele Blicke auf dich und ich bin manchmal schon verzweifelt mit 4 Kindern. Du hast ertragen, ohne auszurasten. Du hast alles aufgegeben und ja, und ich möchte so zufrieden werden, wie du bist und warst, ja, so. Mir sind so viele Dinge in der Welt wichtig, die eigentlich so nichtig sind und ja, aber ich danke dir, dass du meine Unwissenheit, dass dir das bewusst ist und dass du mich nicht richtest, sondern ich jederzeit kommen darf. Im Glauben und im Vertrauen. Dass ich jederzeit aufstehen darf und dass ich wissen darf, so wie wir alle hier, die wir sitzen, dass ja, du uns die Dinge zeigst, Stück für Stück, zur richtigen Zeit, im richtigen Maß. Und dass es mit dir nie aufhört, sondern dass du befreist. Ich danke dir für dein Kreuz. Und noch viel mehr danke ich für deine Auferstehung, weil das beweist, dass du kein Lügner bist. Und ja, danke, dass ich wie Simon mein Kreuz tragen darf, dein Kreuz tragen darf und zum Glauben kommen durfte, ja. Wie der Typ am Kreuz neben dir. So. Danke, dass diese Glaube, diese Entscheidung reicht, um ins Paradies zu kommen. Oh ja, wir möchten es dir auch gleich machen und verändert werden und nicht, ja, so sein und so riechen wie die Welt. Von daher, gib uns nicht auf und lehre du uns immer weiter und leite uns jeden Tag aufs Neue, Schritt für Schritt. Ja, segne uns noch den Rest vom Gottesdienst und ja, sei einfach da. Laut und klar, ja. Amen.